So, und hier kommt jetzt die Bonusfolge zu der Folge 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Und wir sind jetzt mittlerweile umgezogen, weil es gibt ja jetzt auch eine Tea Time gleich. Und schön, dass wir weitermachen, denn sie erzählen jetzt mir ganz viel was zur Geschichte von Schloss Moritzburg. Und wir steigen dann ein bisschen tiefer ein, was hier sonst so los war. Und nicht nur Aschenbrödel, sondern hat eine ganz imposante und auch wichtige Geschichte, dieses Schloss, ne?
So machen wir das.
Für euch vor Ort, Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Was war denn das hier für ein Raum? Was war das hier früher?
Ja, also es ist der Turm vom Schloss. Also wir haben ja 4 Türme und der Raum hat wie alle anderen auch eigentlich eine sehr lange Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben eine Zeit lang hier Menschen gewohnt. Das war, glaube ich, ein Teil der Bibliothek, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also standen hier die Bücher der Wettiner und jetzt dürfen wir hier unser Büro haben.
Und die Wettiner ist ja ein ganz, ganz, ganz altes Adelsgeschlecht und August der Starke war auch ein Wettiner. Deswegen einfach nur mal zur kurzen Erklärung. Und ja, hinter Ihnen sind auch viele Bücher, also wir sitzen richtig, ne?
Ja.
Jonas Klöber, wie wird man denn bitte Museologe im Schloss Moritzburg?
Das kann man unterschiedlich machen. Bei mir war es das Geschichtsstudium. Also ich habe Geschichte studiert, am Ende von meinem Studium so ein bisschen geguckt, was mich interessiert, habe Praktikum gemacht und war dann tatsächlich hier im Praktikum. Und fand Museumsarbeit ganz toll. Und dann habe ich gedacht, das würde ich gern machen. Und in meinem Fall war es dann so, dass ich ein Volontariat gemacht habe. Das ist so ein bisschen eine Nachausbildung für alles das, was man im Studium nicht so richtig lernt. Sei es jetzt, wie man mit Objekten umgeht, wie man vielleicht auch eine Ausstellung macht, was man da alles beachten muss. Eben nicht so sehr das Historische, sondern auch viel das Praktische, was dahinter steckt. Und dann hatte ich das große Glück, dass eine Stelle frei geworden ist. Jetzt bin ich hier.
Und ein toller Job, denn Sie atmen auch die Geschichte hier richtig ein. Also man kann so richtig das hier spüren, wenn man schon so die Treppe hochkommt. Und Sie haben mich ja durch die ganzen Räume geführt. Sie ist nämlich auch besonders aufgebaut, Schloss Moritzburg.
Ja, also sehr symmetrisch. Das ist, wenn man sich noch nicht so viel auskennt, ein bisschen verwirrend, weil man kommt rein und jedes Quartier, jede Einheit sieht ein bisschen ähnlich aus und man steht dann davor und weiß nicht, wo es jetzt gerade vorne und hinten. Aber so nach so ein paar Wochen, Monaten kriegt man das dann ganz gut hin.
Und es war ursprünglich ein Jagdschloss, erbaut worden von Herzog Moritz, deswegen auch der Name. Aber August der Starke hat ja da, also auch König von Polen, Kurfürst von Sachsen und der hat ja ganz viel so seine Handschrift hier hinterlassen. Also er ist hierher gekommen, hat gesagt, hier wird alles umgebaut.
Genau, also das Jagdschloss an sich gab es schon, sah vor dem Umbau noch ein ganz bisschen anders aus, mehr so im Renaissance-Stil und war eben eines der vielen Schlösser, herrschaftlichen Häuser, die Wettiner so hatten. Und August der Starke hat es dann umbauen lassen. Also auch erst am Ende seiner Amtszeit ist es fertig geworden. Er hat also auch noch in dem alten Schloss gelebt und auch ein bisschen auf einer Baustelle zwischendurch und hatte aber große Pläne. Also er war, wie gesagt, König von Polen. Er wollte also hoch hinaus mehr sein als nur Kurfürst. Und da muss man natürlich auch entsprechend repräsentieren. Und das funktioniert eben auch sehr, sehr gut durch Gebäude. Und deshalb auch ein Grund, warum er sich hier verewigt hat, also ein neues, ganz besonderes, tolles, europaweit besonderes Schloss. Mhm. Das wollte er halt haben und er hat es ja auch ein Stück weit geschafft.
Also es wurde ja ursprünglich erbaut so im 16. Jahrhundert, ne, waren so die Anfänge. Wie lange dauerte denn der Umbau?
Es waren immer mal so stückweise. Also auch vor ihm haben Leute schon so ein bisschen angefangen, Dinge zu verändern. Und er hat es dann aber eben so ganz groß angefasst und hat eben quasi fast alles nochmal neu aufgebaut, aber auf den Grundmauern des alten Schlosses. Also man sieht dann schon manchmal wenn man jetzt in den Keller steigt, sieht man noch die Mauern vom alten Schloss. Und wenn man sich jetzt die Pläne anschauen würde, würde man auch noch Vergleiche sehen. Aber er hat dann schon sehr, sehr viel gemacht und es hat schon auch lang gedauert. Ich glaube, es gab auch zwischendurch Pausen. Ihm hat auch manchmal das Geld gefehlt, auch wenn man das bei dem Kurfürsten manchmal nicht denkt. Auch der musste ein bisschen schauen, wo er hinkommt und hat dann auch diese Pläne nicht so schnell umgesetzt, wie er das gerne gewollt hätte.
Hat es vielleicht auch für Juwelen dann eher ausgegeben.
Zum Beispiel,
die er dann im grünen Gewölbe hat ausstellen lassen. Ja, also er hat ja hier ganz viele Menschen auch eingeladen, also zu repräsentieren, Sie haben es ja gesagt, zu zeigen, was man hat. Und Es ist ja ein Wasserschloss, ne? Also man fährt da durch zu, also rundherum ist ja Wasser und historische Seeschlachten wurden nachgestellt.
Genau.
Also das muss man sich ja mal vorstellen, um einfach zu zeigen, was man hat.
Ja, also generell ist das eben ein Jagdschloss und das ist auch irgendwie eine Art Feierschloss, auch ja, wenn man das jetzt nicht immer so ein großes Feuerwerk mit, aber es ist eben immer auch verbunden mit irgendwie besonderen Anlässen, dass man irgendwie auf einem Anlass dann gegessen hat und gejagt hat. Und ein Resultat davon sind dann so Nachstellungen von Seeschlachten. Also die gibt es auch noch später, ein paar Kilometer weiter. Da gibt es das Fasanenschlösschen, das ist nochmal ein kleineres Schlösschen. Und daneben steht ein Leuchtturm, der da eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat, weil der Teich dazu ist eigentlich ziemlich klein. Da braucht man sowas eigentlich nicht. Aber das hat dann ein späterer Kurfürst bauen lassen, weil er eben dort eine Region nachgestellt hat, die in der Türkei liegt. Ja, und dort hat er eben Seeschlachten nachgestellt. Man weiß nicht genau, wie das ausgesehen hat. Es gibt so Berichte, dass sie dann auch mit Kanonen geschossen haben und so, aber vielleicht sind die Berichte auch ein bisschen geschönter und die Gemälde vielleicht ein bisschen krasser, die wir davon haben, als wie es wirklich war. Aber ja, also sie sind mit Schiffen hier drauf gefahren und haben Dinge, ja, Feste nachgestellt und Schlachten.
Und natürlich, wie Sie haben mir gesagt, als Jagdschloss, also man hat hier typischerweise, man hat sich getroffen zur Jagd, aber man hat dieses Schloss gar nicht so oft genutzt. Also immer nur so ein paar Tage oder für die Durchreise. Aber es war immer sehr aufwendig, um dieses Schloss auch zu nutzen, oder?
Ja, also es war ein Ferienschloss im Grunde. Wie eine sehr, sehr große Ferienhütte, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also man ist hergekommen mit Sack und Pack, mit Dienerschaft, mit
Tieren.
Also Tieren, mit auch Möbeln zum Beispiel. Man hatte nicht alles hier voll möbliert. Man hatte die Dinge aus Dresden mitgebracht mit der Kutsche, aber auch manchmal Lebensmittel. Die mussten ja auch irgendwie herkommen, muss ja versorgt werden und jetzt auch nicht schlecht versorgt werden als Kurfürst. Aber ja, das hat eben auch gedauert. Und es ist bei Weitem anstrengender, mit der Kutsche irgendwo hinzukommen, als das heute mit dem Auto ist. Die Straßen waren schlechter. Eine Kutsche kann auch einfach nicht so schnell und man will die Pferde ja auch nicht überanstrengen. Also es war schon ein ganz schöner Aufwand, den er sich hier geleistet hat. Ja.
Vor allen Dingen kam er von Dresden. Wie lange hat man gebraucht von Dresden bis hierher? Jetzt braucht man mit dem Auto, sagen wir mal, so 20 Minuten, 25 Minuten, je nach Verkehr.
Also ich glaube, es waren so 3-4 Stunden mit der Kutsche, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, weil sie eben gar nicht so schnell ist, eben aufgrund der Straßenverhältnisse. Man hat da eben keinen Asphalt. Falschstraße damals.
Und als wir so durchgelaufen sind, ist mir eines so auch ins Auge gefallen und das war der erste Raum, den Sie mir gezeigt haben, das Billardzimmer. Billardzimmer verbindet man eher so mit den, ich weiß nicht, mit den 1980er Jahren, 1990er Jahren, so, ne? Jugend oder Kindheit. Aber sowas gab es auch schon bei ihm. Also er hat das dahingestellt oder war das schon Moritz, Herzog Moritz?
Nee, das war auch unter August, weil diese Räume ja auch dann erst entstanden sind. Und ja, man musste sich ja nach einer Jagd, die geht ja dann irgendwann vorbei, wenn es dunkel ist, wird das schwierig, aber dann ist ja der Tag noch nicht vorbei. Und dann hat man eben sich noch gestärkt, hat irgendein schönes Festessen gehabt und dann war der Abend nicht vorbei. Also man hat gespielt, also Billard, Karten hat man gespielt, sich einfach unterhalten oder man hat auch Theatervorführungen zugeschaut, um eben das Ganze zu einem runden Ding zu machen. Mhm. Also wirklich eben nicht nur ein Jagdschloss, beziehungsweise gehört zur Jagd eben auch immer mehr, also Geselligkeit, gerade bei den Adligen, ja.
Und das ist ja quadratisch, wenn man so will, ne? Kann man fast sagen, das Schloss, ne? Also hat ja die 4 Türme und diese 4 Türme, die wurden genutzt von besonderen, ja, Familienmitgliedern von August den Starken. Es war eine ganz klare Aufteilung, wer wo wohnen darf.
Genau, man hat also, ja, Quartiere nennt sich das, also es sind immer an der Barocketage die wichtigste, die Belle-Etage, also die ganz besondere Etage, die auch besonders wertig ausgestattet war, besteht immer aus 3 Räumen plus den Räumen im Turm. Und das bedeutet dann, dass man ein Schlafzimmer hat, ein Empfangszimmer und ein Arbeitszimmer und dann die, ja, Versorgungsräume, könnte man sagen. Also die Garderobe war da untergebracht, der Diener hat da geschlafen im Turm dann. Und genau jedes Quartier, also immer so ein Viertel sozusagen von der ganzen Etage, gehörte dann in der Zeit einer Person. Also August der Starke hatte 3 Räume, sein Sohn hatte 3 Räume, dessen Frau oder seine Frau hatte dann 3 Räume. Und die letzten 3 waren so ein bisschen in unterschiedlicher Nutzung, weil die eigentliche Frau von August dem Starken nicht hier war, weil sie sich ein bisschen, ja, verkracht hat mit August.
Erzählen Sie mehr.
Also es kann sicherlich mehr als einen Grund gegeben haben, aber es war eben ein ganz großer Konfliktpunkt, dass August der Starke zum katholischen Glauben übergetreten ist. Er hatte ja Ambitionen, mehr zu sein als nur ein Kurfürst. Hat er auch geschafft. Er ist nämlich König von Polen geworden und da musste er zu aber katholisch werden. Und die Sachsen waren ja seit relativ langer Zeit protestantisch. Luther hat ja auch hier in der Ecke gewirkt. Und er hat dann das jetzt nicht so dramatisch gesehen. Und ja, das war wahrscheinlich ein Grund, weil seine Frau doch recht gläubig war, dass sie sich dann nicht mehr so mit ihm verstanden hat. Aber wer weiß, was dahinter steckt.
Mätressen könnten ja auch eine Rolle spielen, ne? Die auch hier waren.
Ja, genau. Also das ist ja in der Zeit auch recht üblich, dass man als Herrscher Mätressen hat. Da ist August der Starke keine Ausnahme. Und ja, die waren bei ihm, die waren auch hier. Auch seine Kinder, die er mit den Mätressen bekommen hat, waren hier und sind dann teilweise auch einfach ja, integriert worden in das ganze System. Also sind dann mitunter weiter verheiratet worden, haben aber auch selber hohe Positionen eingenommen und haben das teilweise auch sehr erfolgreich geschafft. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie nur ausgehalten worden sind. Ja, es war schon ein sehr umfangreiches Konstrukt.
Sie hatten es vorhin, als Sie mich durchgeführt haben, so schön gesagt, eigentlich eine Patchwork-Family, ne?
Genau, ja. Und es war auch nicht so, dass er dann jede Mätresse irgendwie, nachdem sie quasi nicht mehr die Mätresse war, dann irgendwie weggeschickt hat und nichts mehr mit ihr zu tun hat. Es gab eben auch welche, die sich dann danach noch, die er so wie eine Art Beraterin oder als Gesprächspartnerin halt hatte. Also es ist jetzt nicht so ein, wie man sich das vielleicht vorstellt, er legt sie ab und trifft sie nie wieder. So muss das nicht unbedingt gewesen sein.
Also wir sind noch Freunde.
So ein bisschen, so kann man das ja, so ein bisschen ins Heute übersetzt wäre es das, ja, wahrscheinlich.
Und was mir natürlich auch aufgefallen ist, sind diese vielen Geweihe. Und dieses Schloss zeichnet sich dadurch aus, dass man die auch sehen kann und dass es auch besondere gibt. Und dieses eine Zimmer, wo man eigentlich als Laie, also ich bin Laie, was das betrifft, und denke, die sind ja gar nicht so symmetrisch. Aber das ist was ganz Besonderes gewesen, ne?
Genau, richtig. Es gibt also den einen Saal, da sind die alle gesammelt, der monströsen Saal. Monströsen hat man diese verformten Geweihe bezeichnet. Und das sind eben Geweihe, die durch irgendwelche Fehlbildungen nicht so gewachsen sind, wie man sich so ein typisches Geweih vorstellt, also von einem Hirsch, was dann so spitz nach oben geht und mit ein paar Enden sehr symmetrisch sind die ja ganz oft. In den Fällen ist das eben nicht so, das ist durch die Natur entstanden, manchmal hat man da auch ein bisschen nachgeholfen und die waren eben noch besonderer, weil sie eben sehr, sehr selten waren und die hat man alle in den einen Raum gebracht, um wieder mal zu zeigen, was man so hat und was man so kann.
Und es gibt ein ganz besonderes Geweih, das da hängt. Und die Geschichte dazu ist ja auch sehr interessant. Die hängt in einem sehr, sehr tollen Saal.
Genau, das mit den 66 Enden. Genau. Ja, es ist eines der besondersten Geweihe, eines der kuriosesten Geweihe vielleicht, weil es laut der Zählung 66 Spitzen hat. Bei der Jagd oder wenn man Geweihe hat, da zählt man ja die Enden. Man zählt dann auch noch andere Dinge, aber die Enden sind ja ein ganz relevanter Punkt. Der hat eben besonders viele Enden, eben 66. Und das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Also sonst haben die Geweihe auch nur so 30. Und das ist schon sehr, sehr viel in Moritzburg. Und das ist eben ganz Besonderes. Und das hat eben der preußische Kurfürst geschenkt. Das war auch immer so eine Art Mitbringsel oder eben so ein Staatsgeschenk, wie man das vielleicht heute auch manchmal hat. Der 66-Ende, der kam aus, das ist glaube ich heute Brandenburg, der, wie gesagt, wurde in den Ländereien des Kurfürsten geschossen. Wir haben auch noch andere, die haben es sogar ein bisschen weiter geschafft. Das eine geht die Geschichte, dass es von Zar Peter dem Großen geschenkt wurde, der eben auch den August besucht hat und dann ein ganz besonderes Geweih mitgebracht hat. Wusste man damals nicht, aber heute weiß man es, es ist eigentlich sehr, sehr viel älter. Es ist über 9000 Jahre alt, weil es zu einer Tierart gehört, die eigentlich ausgestorben ist, dem Eiszeithirsch. Damals hat man das noch als Elch bezeichnet. Das sieht auch ein bisschen von der Geweihform aus wie ein Elch. Ist halt nur 2,20 Meter ungefähr breit, also ein wahnsinnig riesiges Geweih. Und das hängt da auch, und das finde ich irgendwie ein ganz kurioses Stück, weil es eben so eine lange Geschichte hat und auch noch diese Verbindung zu Peter dem Großen. Auch wenn man manchmal bei den Geschichten nicht so ganz weiß, wie es genau war. Aber es klingt toll und man kann es sich irgendwie gut merken. Und es ist eine tolle Geschichte, die hinter dem Geweih steckt, wenn man sich das so anschaut.
Gehört eigentlich ins Senckenberg-Museum, ne? Nach Frankfurt.
Es gibt auch komplette mit Tier sozusagen ausgestopft dran. Man kann sich das auch im Museum anschauen, wie das so wirkt. Wir haben eben nur in Anführungszeichen das Geweih, aber das ist schon sehr eindrucksvoll.
Muss man sich das so vorstellen, dass wenn dann Gesellschaft da war, also August der Starke hat geladen oder auch dann sein Sohn, der ja auch hier immer wieder war, dass man dann in die Räume gegangen ist und dann anhand der Geweihe dann halt im Prinzip dann Geschichten erzählt hat dazu. Also diente es dann auch so eine Konversation am Leben zu halten und dass es nicht irgendwie langweilig wird, ne?
Auch, ja. Es ist eben vor allen Dingen immer wieder Repräsentation. Also man zeigt, was man hat, man zeigt, was man kann. Man zeigt, wo man gerade ist und man zeigt eben, dass man ein wichtiger Herrscher ist. Und deswegen sind diese Geweihe auch alle besonders. Also da hängt jetzt nicht irgendwie so ein Rehbock an der Wand, sondern es sind immer wirklich große, ja, kapitale Tiere, die da mal drangehangen haben. Und sicherlich wird das auch, ist das dann auch Gesprächsthema. Also man kann sich schon vorstellen, dass denen jetzt nicht langweilig geworden ist, wenn die sich abends zusammengesessen haben.
Mhm. Natürlich hat das Schloss auch eine bewegte Zeit hinter sich, klar durch Kriege, aber vor allen Dingen der Zweite Weltkrieg. Wie war das denn? Hier gab es ja trotzdem Dinge. Man hat ja, Sie hatten es ja gesagt, zwar Dinge hierher gebracht, wenn man sich hier aufgehalten hat, aber dennoch gab es ja auch Dinge, die hier drin waren. Wie hat man die denn gerettet? Auch die Hirschgeweihe beispielsweise, hat man die abgehängt, irgendwo eingelagert oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also anders als jetzt zum Beispiel das Schloss in Dresden, war das jetzt nicht so in Gefahr durch zum Beispiel Bombenangriffe. Man hat teilweise dann die Sachen aus Dresden, auch aus den Museen aus Dresden, dann in andere Schlösser auf dem Land ausgelagert. Hier war es so, dass die Wettiner hier gewohnt haben. Die haben also seit den späten 20er Jahren und Anfang der 30er hier ja Quartier genommen, haben hier gewohnt bis 1945 und haben dann natürlich darauf aufgepasst und hatten aber hier auch Kunstschätze liegen. Und die hat man sicherlich gesichert, da hat man auf jeden Fall darauf geachtet, weil es eben das Eigentum war, was ja auch wertiges Eigentum war. Und hat dann, als dann der Krieg sich dem Ende zuneigte und die Rote Armee sich so auf Sachsen und Dresden und eben auch Moritzburg zu bewegt hat, damit begonnen, diese Kunstschätze in den Westen zu retten. Mhm. Hat vieles mitgenommen, hat aber auch nicht alles mitgenommen, sind dann Dinge hier geblieben, sind auch Dinge dann weggekommen in der Zeit, also durch unterschiedliche Arten und Weisen. Es hat dann ja gerade in der direkten Nachkriegszeit dann nicht unbedingt immer jemand aufgepasst auf diese Sachen. Die Rote Armee war auch hier. Gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie dann Dinge ja weggekommen. Manche sind einfach zerstört worden. Man hat ja dann vielleicht auch andere Sorgen, als sich um jedes kleinste Kunstgut zu kümmern. Aber es ist eben doch viel da geblieben oder wieder zurückgekommen. Und da haben wir das große Glück, dass eben viel von den Geweihen da sind, dass man sich schon einen Eindruck von dem Schloss machen kann.
Und es gibt dieses eine Zimmer, wo man Silberteller sieht. Das hat auch eine ganz kuriose Geschichte.
Genau, also Teile des Tafelsilbers, also des Geschirrs, was man teilweise auch wirklich von gegessen hat, hat auch ein bisschen Dekozwecke, aber dieses Geschirr ist oder gehört eben auch den Wettinern. Und ein Teil davon haben sie sich damals ja vermutlich entschieden, das können sie nicht mitnehmen, das können sie jetzt nicht retten und haben das im Wald vergraben. Sie wussten auch nicht, wie lange sie weg sind. Also es hätte auch sein können, dass sich das ganz schnell wieder auflöst und die wieder in ihr Schloss zurück können. Das ist ja alles nicht so klar gewesen in der Zeit. Und sie haben sich eben entschieden, einen Teil davon in Kisten im Wald zu vergraben, hier in Moritzburg. Und haben auch sehr, sehr wenigen Leuten Bescheid gesagt, aber es ist eben doch rausgekommen und die Rote Armee hat dann einen Teil dieser Kisten wieder ausgegraben. Und
weil sie einen Förster irgendwie bedroht haben oder Druck gesetzt haben.
Genau, sie haben ihn sagen, verhört. Ist, ne?
Ja. Oder verhört.
Das Kuriose ist so ein bisschen eigentlich dran, dass sie nicht alles gefunden haben. Und auf jeden Fall haben in den 90er Jahren dann Sondengänger diese Kisten gefunden, weil sie eben durch den Wald
Also so Hobby-Schatzsucher,
genau, ja? Richtig, okay, ja. Und die haben den dann erstmal mit nach Hause genommen, dann ist es aber doch irgendwie aufgefallen. Oder sie, ja, also auf jeden Fall, die Wettiner haben diese Schätze zurückbekommen, weil sie eben rechtlich auch deren Eigentum waren. Und dann haben sie einen Teil davon ja in den Kunsthandel gebracht, im Verkauf. Und wir haben dann einen Teil davon sozusagen zurückgekauft und jetzt ist er wieder da.
Man kann sich den anschauen.
Und man kann ihn sich anschauen, genau. Mhm. Also man hat, oder wir haben das große Glück, dass wir eigentlich, wenn man in die Räume reinkommt, viel von dem sieht, was so oder so ähnlich auch im 18. Jahrhundert gewesen ist. Also es gibt natürlich immer bauliche Anpassungen, das ist ja, macht ja jeder zu Hause auch. Aber wir haben neben den Möbeln und den Gemälden, die an den Wänden hängen, die Ledertapeten. Klingt erstmal ein bisschen komisch, wenn man das so hört, dass man Leder hat. Das war aber eben sehr in Mode in der Zeit von August im Starken, dass man quasi das meiste ist Ziegenleder genommen hat. Man hat es natürlich gegerbt und dann gepresst oder so Formen draufgegeben, das dann bemalt und dann ja so gestempelt, kann man sagen. Und dadurch ergibt sich dann so ein ganz feines Muster. Und diese Lederstücke wurden dann zusammengenäht und aufgezogen auf die Wände. Und jetzt hat man eben ja diese Ledertapeten, die sehr besonders sind und wo wir das große Glück haben, dass wir einen sehr, sehr großen Bestand hier im Schloss haben, den man sich eben heute noch angucken kann, ganz viel an den Orten, an denen sie wirklich auch mal gehangen haben. Und so ein bisschen Eindruck bekommen, wie das damals gewesen ist, auch wenn die Tapeten nach ja, fast 300 Jahren so ein bisschen nicht mehr ganz so glänzen wie am Anfang, aber der Eindruck ist, glaube ich, immer noch da.
Und es gibt auch Gemälde, die hier hängen, die teilweise schon immer da gehangen haben, aber natürlich auch ausgeliehen. Und es ist auch so ein bisschen thematisch angeordnet.
Genau, also wir haben zum Beispiel ein paar Mätressen von August dem Starken, wir haben ja schon drüber gesprochen, oder auch Kinder von August dem Starken, wo man dann auch, wir haben es uns ja angeschaut, so ein bisschen die Ähnlichkeiten doch sieht.
Ein bisschen sehr
in den Gesichtern.
Also die Unehelichen, muss man ja sagen.
Genau, er hat ja nur ein Eheliches. Es ist ja, sein Nachfolger ist ja der einzige eigentlich, aber die anderen hat er ja trotzdem anerkannt. Wir haben auch einfach, was ja thematisch sehr nahe liegt, Tiere und Jagdszenen, Hundebilder. Also man hat auch damals schon seine Hunde irgendwie lieb gehabt, dass man sie irgendwie
Hat malen lassen,
also ein bisschen die Hundeseite von Instagram ins 18. Jahrhundert. Auch besondere Geweihe hat man dann gemalt, weil man sie eben so stolz war, dass man sie für immer irgendwie sichtbar machen wollte.
Ja, und das war auch sehr wichtig für August den Starken. Der hat ja auch der Natur sehr nahe gestanden, auch der Tierwelt, sage ich jetzt mal. Wichtig, das auch zu zeigen, ne? Und auch auszudrücken. Vielleicht wäre er so ein Naturinfluencer gewesen, wenn man so will. Jedenfalls hier in diesem Bereich. Sonst Juweleninfluencer, Schmuckinfluencer, aber
ja, also er hat hier dieses Jagdthema, was sich dann auch auf den Fisch, weil das irgendwie thematisch auch dazuhört. Also wenn man jetzt um das Schloss rumläuft, da sind ja ganz viele Sandsteinskulpturen zu sehen. Die stellen das dann auch wieder dar. Da gibt es dann eben so kleine Putto, also diese kleinen, dicken Kinder, die dann einen erlegten Hasen in der Hand haben oder irgendwie gerade einen Fisch fangen. Und das war eben so das Thema hier. Also es ging eben um die Jagd. Es ging aber auch um die Elemente und um die Himmelsrichtungen. Also er wollte damit auch zeigen, er ist irgendwie in alle Himmelsrichtungen. Er ist einfach ein wichtiger Herrscher und ist sozusagen nicht nur einfach irgendein normaler Fürst. Und das hat er eben überall ja ausdrücken wollen und hat das eben auch gezeigt, hat das auch geschafft. Und vieles von dem merkt man vielleicht heute gar nicht mehr so, weil es für einen nicht so ersichtlich ist, aber eigentlich hat alles irgendwie eine Bedeutung, was er da hingestellt und hingebaut hat lassen.
Und er hat sich ja auch sehr orientiert an den Sonnenkönig. Gibt es hier auch hier auf der Moritzburg, also im grünen Gewölbe, spürt man das ja sehr wohl. Spürt man das hier auch so ein bisschen, wo der Sonnenkönig so ein bisschen rauskommt? In dem einen oder anderen Saal, ja, in dem wir waren schon, ne? Mit diesen großen Spiegeln.
Genau, die großen Spiegel, die ja auch was wahnsinnig Wertvolles in dieser Zeit waren, überhaupt so eine Spiegelfläche. Also das ist ja auch für die Zeit einfach nicht normal, dass man so ein Spiegelbild von sich gesehen hat. Ganz viele Leute konnten das, könnte man vielleicht in seinem Teich sich mal angucken, aber solche großen Spiegel, die waren wahnsinnig wertvoll, wieder ne Status, man kann sagen, man kann sich das leisten. Auf jeden Fall ist da, glaube ich, Versailles und Louis XIV. Vorbild gewesen. Und ich meine, der hat ja auch viel gejagt, der hat sich dann Parks anlegen lassen. Also alles das hat er im Grunde auch gemacht auf seine Art.
Gut, er war ja lange Zeit bei ihm und hat sich das alles ein bisschen mal so angeguckt und hat gesagt, genau das möchte ich auch. Ne?
Im Grunde ist es so, ja. Er ist eigentlich, hat sich das auch ein bisschen, abgeguckt ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist eben in der Zeit üblich und man orientiert sich eben an dem französischen König, der eben das Nonplusultra ist. Und er hat sich ja eben selbst dann auch manchmal so in so Theateraufführungen oder als Kostümfeste dann auch so dargestellt. Also ihm war das schon sehr wichtig, merkt man sehr, sehr oft.
Mein Podcast hat ja immer eine Tea Time und ich habe Tassen mitgebracht.
Sehr gut.
Und würde dann Ihren Wasserkocher mal benutzen, der hinter mir steht.
Sehr gut.
So, und wir würden einfach weiterreden.
Machen wir so. Was
heißt es. Tee haben Sie, weil ich habe nämlich gedacht, ich muss ein bisschen Platz sparen.
Ja.
Und habe statt des Tees, habe ich gedacht, Mensch, ich werde doch ein paar Kekse einpacken aus dem Buckingham Palace.
Oha.
Oder?
Sehr schön.
Das ist doch was Tolles. Also Ihr Tee und Sie können sich die Tasse aussuchen. Also ich habe entweder die Tasse von Queen Elizabeth, als sie noch jung und dann schon etwas älter war. Oder das Teewasser ist fertig. Also Sie können sich jetzt aussuchen, entweder die Queen, jung und älter, oder aus dem schwedischen Königshaus.
Das ist natürlich jetzt eine schwierige Entscheidung.
Schön,
ja, ich glaube, ich nehme die Schweden. Die sind so ein bisschen...
Okay.
Also ich finde die skandinavischen Königshäuser immer ein bisschen sympathischer noch als die, weil die so ein bisschen lockerer sind. Deswegen es ist immer so... irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen lebensnah für mich. Also die Engländer, das ist auch sehr faszinierend in England, also total. Aber irgendwie sind die Skandinavier und auch die Niederländer, die sind irgendwie immer so...
Lockerer.
Ja, lockerer. Okay. Irgendwie ist das sehr sympathisch. Also wie die Margarete aus Dänemark, die dann irgendwie parallel irgendwie die Kostümdesign für eine Netflix-Serie gemacht hat oder sowas. Das finde ich immer wahnsinnig Fand ich witzig, ja.
Also hier Christmas in Ceylon, oh ja, halt kein skandinavischer Tee, aber gut.
Ja, die trinken aber, glaube ich, auch viel Tee, oder? Ich
weiß nicht. Auch viel Kaffee, also gerade Niederländer trinken sehr viel Kaffee. Dankeschön. Kaffee für Kärt. <Zum Beispiel. lacht> Aber natürlich die Schweden trinken viel Kaffee. Die haben ja diese Kaffeepausen immer, genau. Stimmt, so, ja. Und ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut und habe die Buckingham Palace Kekse.
Oh. Und die sieht aber toll aus.
Ja, ne? Raspberry. Chrissy Kahn, der ja immer mal wieder in meinem Podcast mit dabei ist, fragt ja immer, gibt's was zu essen?
Finde ich auch gut.
Sie vertreten ihn sehr gut. Ja. Ich mache das mal aus. Und ich bin gespannt, was Sie sagen zu den Keks. Bitte schön.
Dankeschön.
Ich habe die noch nicht gehabt. Und, was sagen Sie?
Ja? Sehr fruchtig.
Ah ja, gut.
Also das Raspberry ist wirklich drin. Es steht nicht nur drauf. Oh ja.
Also Himbeere übersetzt.
Dann muss ich wohl mal wieder nach London.
Unbedingt. So.
Ein Grund mehr.
Ja. Cheers.
Cheers. Und ich muss Skål sagen. Ist das Schwedisch? Ja. Passt. Ja.
Und wie war das denn? August der Starke hat ja, ich las auch Kaffee getrunken. Aber es gab natürlich auch bei den Adligen auch was anderes, was man gerne getrunken hat, um auch sich abzusetzen, ne, von den Untertanen.
Genau, also in der Zeit gibt es ja viele Getränke, die erst so relativ neu sind. Also Kaffee gibt es ja schon ein bisschen länger. Das kommt ja ursprünglich so aus der Region, so grob Äthiopien. Was noch neuer war, war Schokolade. Und das war auch so ein typisch adliges Getränk, weil man es halt mit Müßiggang und mit Freizeit verbunden hat, was man sich ja leisten musste und leisten mussten konnte. Schokolade oder der Ursprung der Kakao kommt aus Südamerika, Mittelamerika und wird in der Zeit noch nicht irgendwie als Milchschokolade irgendwie in Stücken gegessen, sondern eben getrunken. Und das ist so ein ganz typisches Getränk. Man kennt ja, also das ist ja auch in Dresden gar nicht weit weg, das Schokoladenmädchen, also so ein Bild von einer Dame, die eben so ein Tablett mit einer Schokoladentasse hat. Und dann natürlich auch Wein. Also August der Starke hat sehr gern getrunken, hat ja auch gern gegessen. Hat sich ja auch Buch führen lassen, wie viel er wiegt. Also mehr war dann gut, also er wollte nicht abnehmen, im Gegenteil. Der hat gerne Wein getrunken und vor allen Dingen auch Tokaja, ja, also ein Süßwein, der in Ungarn ja oder aus Ungarn kommt. Und hat sich dann sehr große Bestände in die Weinkeller liefern lassen. Dann gibt es dann so Akten, wie er eingekauft hat oder was er einkaufen hat lassen. Mhm. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend zu sehen, was so die Adligen in der Zeit in ihren Vorratskellern hatten, die erlesensten Sachen bis hin zu Austern. Also das finde ich auch heute ganz faszinierend, dass sich August der Starke hat Austern liefern lassen, wahrscheinlich von der Nordsee, die dann auf Eis geliefert, anders kann ich mir das nicht vorstellen, mit der Kutsche oder vielleicht die Elbe auf dem Boot. Ich glaube aber auch, dass die damals vielleicht ein bisschen abgehärtetere Magen hatten, also nicht ganz so empfindlich, wie wir heute manchmal sind.
Ja, und weil Sie es ansprechen, hier gibt es auch die Küche noch zu sehen, also weil jetzt auch ein Café drin ist und ein Shop und die funktioniert auch noch, haben Sie gesagt, ne?
Genau, also der Ofen, der da eingebaut ist, den kann man immer noch benutzen, man kann also damit noch backen, ist in der Zeit noch nicht ganz so modern und ganz so toll wie heute, also Ober-Unterhitze gab es in der Form leider noch nicht.
Oder Umluft,
da muss man dann vielleicht reinpusten, damit das funktioniert, aber die sind noch da, sie funktionieren auch noch und in großen Abständen benutzen wir die auch oder testen das auch, wenn man mal so einen besonderen Anlass hat. Es ist aber immer ein wahnsinniger Aufwand. Also wer vielleicht noch irgendwie mit Kamin aufgewachsen ist oder das noch zu Hause hat, weiß ja, was es bedeutet, erstmal einen Kamin anzuheizen. Im Grunde ist das ja nichts anderes. Man muss da Holz reinwerfen, der muss auf Touren kommen. Die Steine, die da drin sind, müssen sich erwärmen. Und dann funktioniert aber sehr gut. Man muss einfach mehr Geschicklichkeit mitbringen und vielleicht mehr Erfahrung.
Und da wurden dann die ganzen Essen zubereitet, die dann eben auch die Gäste bekommen haben.
Es ist auf jeden Fall regional. Das meiste davon, ich habe ja gerade die Ausländer erwähnt, das meiste ist aber regional einfach, weil man das nicht so lange transportieren kann. Also es gibt ja nur die Kutsche oder vielleicht ein Boot, wenn man einen Fluss in der Nähe hat. Also wenn man hier ist, dann isst man wahrscheinlich Gejagtes, also Hirsch, Reh oder Enten oder was. Oder den Karpfen, der hier in den Teichen drumherum gezüchtet wird. Da haben wir auch Aktenbelege, dass wirklich auch an der Tafel Karpfen gegessen wurde, auch ja, Geflügel. Viel Fleisch, das ist wirklich, wenn man das sieht, sehr, sehr viel Fleisch. Auch wieder ein Statusding, weil man das einfach sich leisten konnte.
Aber wenn man auch viel gejagt hat, ne? Also ja, dementsprechend, auch, ne, logischerweise.
Genau, ne? Es ist aber nicht nur gejagtes Fleisch, es ist eben auch das, es gab ja immer so ein Netz von Vorwerken, von einer Art Bauernhöfen, die dann die Höfe beliefert haben. Das wurde hier unten dann in der Hofküche zubereitet. Es waren noch viel mehr Räume, also nicht nur ein großer Raum. Es gab Räume, da wurde dann gebacken, es wurde da gebraten, also alles wurde zubereitet. Und wenn ganz viel los war, dann musste man auch teilweise noch aus den Räumen raus, weil dann nicht so viel Platz war, wenn dann die ganz viele Leute kamen. Da hat man dann noch kleine Hütten oder Zelte sich aufgebaut und hat dann da noch weiter gekocht.
Unten ist es schon ziemlich groß, ne?
Ja, also, auf jeden Fall.
Also, dass man da noch hat anbauen müssen vielleicht unter Umständen. Und diese große Tafel, wo dann gegessen wurde, die kann man sich dann auch anschauen.
Genau, wir haben ja quasi den Speisesaal als einen Raum, den man besichtigen kann. Und wenn man den besichtigen kann im Sommerschloss, also wir wechseln ja ein bisschen, das berühmte Aschenbrödel nimmt bei uns den Winter ein und dann haben wir ab dem Frühling bis in den Herbst rein, kann man sich eben das in Anführungszeichen normale Schloss anschauen, also so wie es eben historisch überliefert ist. Und da steht dann auch die große Tafel im Speisesaal mit Porzellan drauf, auch wenn hier auch viel auf Zinn gegessen wurde. Aber da kann man sich dann mal ungefähr zurückversetzen, wie man an so einer großen Tafel gesessen hat und ja die feinsten Speisen genießen konnte.
Mhm. Und faszinierend fand ich auch, was so ein, ich sag mal, Wow-Effekt hatte, ist die Kapelle. Ja. Also die ja auch sehr, sehr opulent auch aussieht, wie ich finde. Ne?
Genau, auch wieder so ein Fall mit der Religion. Also die Kapelle war ursprünglich eigentlich protestantisch und ist dann aber, als August katholisch geworden ist, dann auch ja, zu einer katholischen Kapelle geworden. Und er hat dann hier den ersten katholischen Gottesdienst gefeiert. Auch wenn Großteile von Sachsen ja protestantisch sind und auch die Wettiner jetzt nicht mehr im Schloss hier zugegen sind oder hier wohnen, ist die Kapelle katholisch geblieben und ist auch immer noch als Kapelle nutzbar oder wird eben auch noch genutzt für Gottesdienste.
Mhm. Und für Hochzeiten, ne?
Genau.
Eine Hochzeitslocation, ja. Wenn man so will, ne? Eine schöne, ne? Wann hat man die Idee gehabt zu sagen, okay, wir machen dieses Schloss öffentlich für alle? Woher kommt das? Also wie war das hier in DDR-Zeiten?
Also die Museumsnutzung, die geht auch noch vor die DDR-Zeit zurück. Also gab schon immer mal die Möglichkeit, dass man, wenn König oder die Familie nicht da war, sich das anschauen konnte. Das durfte auch nicht jeder. Dann die Wettiner, die hatten sozusagen die Auflage nach dem Ersten Weltkrieg, das Schloss auch für eine gewisse Zeit im Jahr als Museum begänglich zu machen. Das haben sie auch gemacht.
Auch alle Bereiche? Oder
viele
nur
Bereiche, okay. Viele mhm. Bereiche, ja. Mhm. Und dann ist es eben nach dem Zweiten Weltkrieg, die Wettiner sind ja dann in den Westen gegangen, haben das Schloss nicht behalten. Also das ist ja dann diese ganze Boden, das ist eine sehr lange Geschichte, mhm. wie sich das alles zustande kam. Kurzfassung, das Schloss wurde dann wirklich schwerpunktmäßig als Museum genutzt. Man hat also entschieden, es wird zu einem Barockmuseum. Das heißt, man hat dann, man sieht das ja noch heute, eben viele Möbel zu sehen gehabt. Porzellan aus der Barockzeit, die Gemälde. Und das war dann eben sozusagen der Schwerpunkt. Also es wurde in den Türmen auch noch teilweise bewohnt bis in die 90er Jahre hinein. Und das waren ganz oft das Personal, was dann eben vor Ort gewohnt und gearbeitet hat. Aber der Schwerpunkt lag auf jeden Fall da, dass es ein Museum war. Ja.
Und war es auch immer so einen guten Zustand oder war das dann erst nach der Wende oder wie war das?
Also so richtig schlecht war der Zustand eigentlich nie. Man sieht natürlich, wenn man auf alten Fotos hat, dass es manchmal ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und man hat natürlich dann in den 90er Jahren dann, wie bei ganz vielen Schlössern in Sachsen, sehr viel Geld investiert, um das baulich zu ertüchtigen. Aber Schloss Moritzburg war eigentlich schon immer so ein bisschen ein besonderes Schloss. Da sind schon immer auch zu Ostzeiten viele Touristinnen und Touristen hingefahren, auch aus Westdeutschland oder aus dem westlichen Ausland.
Und war die Außenfassade schon immer gelb? Weil die strahlt ja dann auch so, selbst bei einem bedeckten Himmel sticht es hervor. Ne?
Ja und nein. Also es war teilweise, also gelb hat sich aber auch im 19., 20. Jahrhundert auch die Außenfarbe geändert. Also die Herrscher, die dann dafür verantwortlich waren, die haben auch gesagt, sie würden es gerne ein bisschen anders haben in der Farbe. Mhm. Dann ist es Mitte der 70er Jahre nochmal neu angestrichen worden und hat sich dann orientiert an dem barocken Bild. Und seitdem ist es eigentlich wieder so, nähert sich an dem Aussehen, was es in der Zeit von August dem Starken, also in der Zeit der Erbauung hatte.
Also gelb.
Genau, dieses barocke Gelb. Man sieht es auch, wenn man jetzt durch Sachsen fährt, ab und zu mal in irgendwelchen auch kleineren Schlössern, die sich so ein bisschen dran orientiert haben. Oder die auch in der Zeit entstanden sind, dass sie immer so ein Gelbstich, ja. So gelblich sind. Ja.
Und wer kommt für den Unterhalt auf jetzt? Wie ist das organisiert?
Also das Sächsische Immobilien- und Baumanagement, die sind baulich dafür verantwortlich. Wenn man dann ein Gerüst am Schloss sieht, was meistens für die Leute, die herkommen, ein bisschen schade ist, weil sie kein so schönes Foto machen können, sind aber auch ganz oft sehr notwendig, weil man eben doch immer was machen muss. Wie man das so kennt, umso größer das Gebäude, umso öfter muss man wieder ran. Das heißt, das Bauliche läuft darüber und bespielt wird es dann quasi von uns. Also wir kümmern uns dann um das Innere. Wir, das sind dann eben die staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen, ein bisschen ein langer Name. Wir sind quasi sozusagen für das Innere verantwortlich. Ein Konstrukt, die mehrere Schlösser so zusammengehören. Und dann eben wir hier sind logischerweise dann für Moritzburg zuständig und kümmern uns dann eben um die Ausstellungen, um die Besucher, die herkommen, um Veranstaltungen, die wir machen und sorgen sozusagen dafür, dass das ein tolles Erlebnis ist für die Besucherinnen und Besucher.
Haben Sie einen Lieblingsplatz oder Lieblingsort hier auf Schloss Moritzburg?
Rate ich den jetzt? Nein. Also ich mag es sehr, wenn man dann so vom Schloss weg in den Park geht und dann sich umdreht und so von weit ein bisschen auf das Schloss schauen kann und den Teich drumherum hat und gerade im Sommer, und wenn dann die Bäume so grün sind und es rauscht so leicht, das ist dann schon sehr beruhigend. Und man kann dann so ein bisschen abschalten, wenn man auch, ja, wenn es ein stressigerer Tag ist, dann kann man sich so ein bisschen ins Grüne verziehen, sage ich jetzt mal. Und man hat dann so einen ganz neuen Blick, nicht von innen nach außen, sondern mal von draußen und kommt dann ein bisschen runter. Und das mag ich eigentlich sehr.
Und das Fasanenschlösschen kann man sich auch anschauen?
Man kann sich das auf jeden Fall auch anschauen. Das geht über Führungen, weil man da eben aufgrund der Größe, ist ein sehr kleines Schloss, dann eben mit Führung nur rein kann. Kann man sich dann das Ticket dazu buchen und kann sich dann sozusagen nochmal ein ganz, ganz kleines Schlösschen, was aber mindestens genauso niedlich ist und genauso schön wie das Schloss Moritzburg.
Das Fasanenschlösschen hatte ja auch seinen Zweck.
Genau, es ist nochmal so ein bisschen noch privater. Also man kann so ein bisschen sagen, dass eigentlich schon das Jagdschloss so ein bisschen eine privatere Atmosphäre hat als das Residenzschloss, wo eben auch, ne, wirklich so das Residenz, also das Residieren, die Amtsgeschäfte und so war. Moritzburg so ein bisschen so ein, ja, man kommt eben raus und kann sich da ein bisschen, ja, nicht ganz so ans Protokoll halten, was jetzt nicht heißt, dass das absolut wild zugegangen wäre, aber es ist eben so ein bisschen leichter und lockerer.
Legerer,
genau. Mhm. Und das Fasanenschlösschen ist dann noch ein bisschen intimer, eben, weil es viel kleiner ist. Und
noch legerer.
Genau, man hat eben weniger Personal, was dann irgendwie auch, es ist einfach entspannter. Und das Fasanenschlösschen ist ja auch nochmal 50 Jahre jünger, also ja noch ein bisschen später gebaut als Schloss Moritzburg selbst. Und das ist dann auch so eine Zeit, wo man dann noch ein bisschen das kleiner und ruhiger haben möchte.
War August der Starke da auch gerne?
Also August der Starke hat das Fasanenschlösschen nicht gebaut. Das Fasanenschlösschen ist dann erst später entstanden.
Hätte er bestimmt auch gern gemacht.
Hundertprozentig. Also ich denke, der hatte andere Orte, wo er dann so noch ruhiger und privater gewesen ist. Mhm. Also dieses ganze, man kann vielleicht sagen, Netzwerk an Gebäuden oder Dingen, die er hat bauen lassen, geht ja auch über das Residenzschloss in Moritzburg hinaus. Also Pillnitz gehört da ein bisschen dazu, gibt es natürlich auch schon vorher, aber wird in der Zeit auch umgebaut. Er hat in die andere Richtung dann Großsedlitz, hat da einen Barockpark bauen lassen oder entworfen und hat da auch gewirkt. Also er hat eben Sachsen sehr geprägt. Also auf eine schöne Art insofern, dass das ja noch da ist und dass man sich heute noch dran erfreuen kann. Und das ist eben nicht irgendwie weg, sondern die Gebäude sind noch da. Und das ist ja schon irgendwie ein ganz schönes Ergebnis von vor 300 Jahren.
Also auf nach Sachsen unbedingt zu Schloss Moritzburg mal kommen, ne? Und sich das auch mal anschauen.
Genau, es ist natürlich immer eine Reise wert, aber man hat dann, also ich finde es einfach im Frühling, im Sommer, wenn dann so die Bäume grün sind und das Wasser so glänzt, das ist schon toll. Das ist so meins, da würde ich so sagen, ja, dann das auf jeden Fall, das ist ganz toll.
Ja, das ist schon ein Traumjob, ne?
Ja, also es ist auf jeden Fall einerseits sehr abwechslungsreich, was ganz, ganz toll ist. Man lernt irgendwie viele verschiedene Dinge. Man macht tolle Sachen, die man irgendwie, die sich gar nicht so erträumt hätte, die man mal machen kann. Und wenn man so auf das Schloss zuläuft, so früh am Morgen und dann vielleicht nicht ganz so motiviert ist, ein paar Prozent gibt es dann doch schon manchmal, wenn man so dann ein schönes Schloss vor sich hat, so ein bisschen sagt, ja Mensch.
Mein Arbeitsplatz.
Ja.
Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Nicht nur für Aschenbrödel für die Ausstellung, sondern auch noch für diese Bonusfolge. Ich denke, wir haben interessante Einblicke bekommen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Viele Dankeschön. Besucher auf nach Sachsen, wenn man nicht schon vielleicht sowieso hier wohnt, aber wenn man hier wohnt, hierher kommen bitte, Schloss Moritzburg. Und in Kombination natürlich mit Dresden, Residenzschloss natürlich auch anschauen. Ist auch immer eine Reise wert, denn man lernt sehr viel über die Zeit, als August der Starke gewirkt hat, welche Spuren er hinterlassen hat noch bis heute und die bewahrt werden. Ne? Imposant.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Und liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt noch in der Adventszeit und ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten, Herr Klüber.
Danke gleichfalls.
Und viele Besucher
ja,
und Besucher
danke.
Nächstes Jahr. Und schickt mir euer Feedback oder folgt mir auf Insta. Ich freue mich über eure Nachrichten. Bis ganz bald. Ciao.
Tschüss.
Das war Annelies royale Welt für euch vor Ort.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malün.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.